Ein herzliches Grüß Gott.
Grüß Gott, guten Morgen.
Da ist jetzt die neue Generation Prioren bei mir quasi.
So quasi, genau.
Ja. So quasi. Das heißt, Herr Prior darf ich jetzt noch nicht sagen, weil das ist ja im April dann erst.
Genau, Ostermontag, 1. April beginnt die Amtszeit für mich als Prior in St. Peter in der Altstadt.
Das heißt, ich habe jetzt Pater Jakob Auer oder Bruder Jakob Auer. Was sagt man euch?
Richtigerweise Pater, in der Öffentlichkeit manchmal auch Bruder. Ist leichter verständlich wie das lateinische Pater.
Sehr gut, wir haben viel zu besprechen, dann legen wir los.
Wenn hinter dem Kitzsteinhorn die Sonne versinkt und sich die Nacht über dieses schönste Bundesland Österreichs legt, dann wirft ein Mann sein Mikro an und hat die Gespräche, die es nur zu dieser Zeit gibt. Antenne Salzburg, Late Night Land mit dem Late Night Christian.
Das bedeutet, Sie werden jetzt der zweitmächtigste Mann im Stift St. Peter.
Ob zweitmächtigster, zumindest der zweite in der Hierarchie nach dem Abt, als sein Stellvertreter, das heißt in der Vertretung nach außen hin, der zweite und nach innen hin auch, dass ich nämlich den Konvent Richtung Abt zu vertreten habe und in Abwesenheit des Abtes auch den Konvent leite und dafür sorge, dass heute das tägliche Leben ganz gut vonstatten geht oder über die Runden.
Ich finde das lustig, weil Prior heißt ja eigentlich lateinisch der Erste. Aber
genau.
Man ist nicht, man ist der Zweite.
Man ist der Erste der Brüder. Der Abt ist da extra und dann der Erste der Brüder ist eben der Prior.
Jetzt im Grunde genommen ist man quasi so Bruderschaftsführungskraft. Muss man das auch wirklich sein, Führungskraft, oder ist es eher?
Man muss schon Führungskraft sein, also sicher den Konvent, die brüderliche Gemeinschaft zu formen, zu leiten, organisatorisch einfach mal den ganzen Tagesablauf und so weiter zu klären und dann auch schauen, wo kann sich die Gemeinschaft hinentwickeln. Das ist Aufgabe genuin natürlich des Abtes und sicher auch in Mitverantwortung für den Prior.
Wie ist es eigentlich, wenn man eine Aufgabe übernimmt, die zurückgeht, belegt auf das Jahr 1423? Da war ja der erste Prior war Pater Paulus.
Ja. Also es hat womöglich schon vorher Prioren gegeben. Unser Kloster ist ja 696 gegründet, seit wahrscheinlich so 830 leben die Mönche nach der Regel des heiligen Benedikt und dort ist das Priorenamt ja schon begründet, unter Anführungszeichen. Es ist eine Riesenverantwortung einerseits zu sagen, sich in eine Reihe von so vielen vor dir einzureihen, Verantwortung, die du übernimmst, die Kontinuität fortzusetzen und andererseits denke ich, muss man es auch mit viel Freiheit angehen und sagen, gut, die Gaben und Talente, die ich habe, die bringe ich ein und ja, und den Rest, da dürfen die Mitbrüder mithelfen und ja, aus unserer Perspektive auch der liebe Gott etwas mittragen an dem Ganzen.
Ich möchte tatsächlich dann auch kurz über St. Peter ein bisschen sprechen, aber erstmal reden wir über diesen Priorposten. Kriegt man da eine richtig schöne, große, coole Wohnung oder wie kann man sich das vorstellen?
Na, man bleibt in dem Klosterzimmer, in dem man ist, also in der Klosterzelle heißt es bei uns.
Das heißt wirklich Zelle?
Bei uns heißt es Zelle, vom lateinischen Cella.
Ah ja.
Die Zelle, ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Das ist quasi ein Zimmer oder Zimmer?
Ja, bei uns ist es ein Zimmer, ungefähr so, weiß ich nicht, 24, 25 Quadratmeter groß. Abgetrennt wurde in den 70er Jahren ein kleines Bad, eine Nasszelle, die hat jeder bei sich und genau, das ist so die Wohnung.
Hat man dann auch Fernseher?
Nein, Fernseher nicht. Aber die meisten, gerade die jüngeren Mitbrüder, haben einen Laptop oder einen Computer, weil es für die Arbeit notwendig ist. Fernseher ist nicht üblich. Ne?
Ist man auch auf Insta und Facebook oder sowas oder nicht?
Ich nicht, andere schon.
Ja?
Ja, ich nicht, nein, aber gerade jüngere Mitbrüder doch, ja.
Wie kann man sich so diesen Tagesablauf vorstellen? Um wie viel Uhr geht's los? Wann ist die, was sind es die Horen?
Die Horen, die Gebetszeiten, ja, also vom lateinischen Hora, von der Stunde, das Stundengebet. Also bei uns ist so, um 5.15 Uhr läutet die Glocke, das ist der gemeinsame Wecker. Und um 5.45 Uhr beginnt dann die Morgenhore mit den Vigilien und den Laudes, so ungefähr bis um 6:30. Und dann, ja, halbe Stunde Stille, Meditation, jeder Mönch für sich. Um 7 Uhr dann die Messe, jeden Tag in der Stiftskirche. Frühstück, 7:45, 8:00, dann Arbeitszeit bis 12.15 Uhr, um 12.15 Uhr Mittagshore, ein bewusster Cut im Tagesablauf, um sich einmal ein bisschen zur Ruhe zu setzen, abzuschalten, alles aus der Hand zu legen, Mittagessen, Mittagspause, Arbeitszeit bis ungefähr 17.30 Uhr dann, um 18.30 Uhr das Abendgebet, die sogenannten Vesper und dann Abendessen und das letzte Gebet ist dann um 19.45 Uhr die Komplett, mit der wir unseren Tag abschließen.
Wie geht's uns denn mit dem Fasten?
Mit dem Fasten?
Ja.
Ja, der heilige Benedikt widmet ein ganzes Kapitel in der Ordensregel dem Fasten oder der Fastenzeiten, muss man sagen. Jeder Mönch soll sich etwas vornehmen für die Fastenzeit, soll das aber nicht als so sein privates Ding sehen, sondern bei uns ist es schon so, dass man seinen Fastenvorsatz auf einen kleinen Zettel schreibt und dem Abt dann gibt und der Abt unterschreibt den Fastenzettel dann, also das ist auch eine gewisse Verpflichtung, die man sich auferlegt mit dem Segen des Abtes. Genau, und da ist man halt ein bisschen gefordert, sei es jetzt auf irgendwelche, weiß nicht, Speisen oder Dinge, die man gern hat, zu verzichten, vor allem aber auch wirklich im biblischen Sinn des Fastens oder in einem sehr jesuanischen Sinn des Fastens gute Werke zu tun. Das Almosen heißt es ja in der Heiligen Schrift, gute Werke zu tun und sich auch ganz bewusst irgendeine Literatur vorzunehmen, meistens ein Buch aus der Heiligen Schrift, das man besonders lesen möchte, studieren möchte, wie auch immer.
Darf ich fragen, was bei Ihnen auf dem Fastenzettel drauf stand?
Ja, also ich habe mir vorgenommen, keinen Kaffee zu trinken. Das ist für mich nicht so einfach.
Ja, das kann ich verstehen. Und es läuft aber.
Das läuft, ja.
Stattdessen gibt es dann Tee.
Ja, also meistens trinke ich dann Tee. Oder überhaupt nur Wasser.
Reicht auch anscheinend.
Ja. Ja, es ist, man gewöhnt sich.
Das bedeutet dann am Ostersonntag um 5.15 Uhr, wenn die Glocke schellt, da gibt's dann den ersten Kaffee wieder, oder?
Ja, zumindest am Ostersonntag beim Frühstück. Am Ostersonntag schellt die Glocke etwas früher, weil wir beginnen schon am Ostersonntag um 5 in der Früh mit der Osternachtsfeier am Morgen. Und ja, dann halt um 8 Uhr beim Frühstück.
Ich finde diese St. Peter, das ist schon richtig gut renoviert worden. Das ist schon wirklich schön geworden, finde ich, muss ich wirklich sagen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich finde, ich kenne keinen, ihr habt ja euren Kapellmeister, das ist der Peter Peinstingel. Mhm. Ich kenne keinen, der diese Messe so durchpeitscht wie er. ist das schon mal aufgefallen?
Ja. Also er gibt Gas, ja.
Genau, er gibt wirklich Gas.
Genau.
Aber da kommt jetzt auch der Herr Abt ist noch nie zu ihm gegangen und hat gesagt, kannst du mal ein bisschen breit, langsamer, sondern er sagt wirklich so, damit quasi so ein Zug in der Messe drin ist.
Ein Zug, ja. Nein, ich glaube schon, dass er versucht, zumindest was ich hören kann, dass er dem Stil entsprechend das macht. Und gewisse Sachen brauchen einfach auch, dass er ein bisschen Turbo reingibt. Und vor allem, dass wirklich Ausdruck in der Musik auch entsteht. Und das ist, das finde ich gerade bei unserer jetzigen Stiftsmusik das Schöne, dass sie versuchen, wirklich alle Genres oder Repertoires zu bringen. Also sei es jetzt von Renaissance-Musik natürlich begonnen überhaupt einmal beim gregorianischen Choral über Barock, Salzburger Romantik, alles bis hin, weiß ich nicht, im Advent irgendeiner Volksmusik-Mess, ja.
Er ist ja selber, das sind aber viele, er ist ja selber auch Komponist.
Ja.
Dann insofern, also dann schreibt halt auf die Schnelle mal was, wenn er irgendwas braucht. Das ist eh recht angenehm eigentlich, ja.
Schau. Ob sie es dann singen können?
Ja.
Das ist Herausforderung.
Wobei diese Musik zum Hochamt, da ist Salzburg wirklich gesegnet. Also das ist ja nicht nur in St. Peter so und überall wird reduziert. Überall gibt man weniger Geld davon aus, wird eingespart und das ist in Salzburg nirgends, in keiner Kirche der Fall.
Na, also zumindest in den drei großen Altstadtkirchen einmal sicher nicht. Also Dom, Franziskaner, St. Peter, wirklich auf engstem Raum, drei Chöre mit Orchester und da wird geschaut, dass das wirklich auf gutem, hohen Niveau gehalten wird.
Ich finde das aber auch wichtig, weil ich finde, Musik hat so eine gewisse Magie, so wie Gott auch eine gewisse Magie hat und ich glaube, dass das unterstützt.
Sicher, also die Sprache, der Ausdruck der Musik ist immer auch etwas, was uns ein Bild des Göttlichen bringen kann oder wenn wir uns die Texte anschauen, die dort vertont sind, also die normalen Messtexte, wie einzelne Komponisten Glaubenswahrheiten jetzt unter Anführungszeichen ins Bild bringen durch die Musik, beim ganz berühmt natürlich beim Credo, jeder wird schauen, das Et Incarnatus ist, also dass das Wort Fleisch geworden ist, wie man das am besten in Szene setzt oder das Resurrexit, also dass er auferstanden ist, da geht's richtig los, also braucht man nur an Mozart denken, aber natürlich viele andere.
Ja, das stimmt. Wobei ich finde, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich finde die Heidenmessen, da hat man gemerkt, der Heiden hat wirklich gerne breite, schöne Messen geschrieben. Mozart hat man auch schön, aber so die festlicheren sind tatsächlich von Haydn, die Messen.
Vom Josef, ja. Der Michael Haydn hat eher kleinere Messen, aber wesentlich mehr als der Josef Haydn natürlich. Michael Haydn, der Salzburger Haydn, hat viel mehr Messen komponiert als sein Bruder Josef, aber die vom Josef sind natürlich, ja, Theresienmesse und so weiter, das ist schon besonders schön.
Wo war der Moment, oder kennen Sie den Moment noch, wo Sie sich dazu entschlossen haben, das Leben zu führen, das Sie jetzt führen?
Einen Moment kann ich da nicht festmachen. Es sind wahrscheinlich mehrere Momente oder eher ein Prozess. Ich kann halt sagen, der Tag, als ich meinen Job gekündigt habe, um ins Kloster zu gehen, das ist natürlich ein einschneidender Moment gewesen. Ja.
Das war wann?
Im August 2013 habe ich gekündigt und im September 2013 dann eingetreten.
Und das war tatsächlich vorher beim Lagerhaus, richtig?
Das ist richtig, genau.
Zuletzt
in Eugendorf.
Beim Lagerhaus in Eugendorf? In welcher Abteilung?
Überall im Verkauf, wo sie gebraucht haben, überall.
Ja?
Ja, ja.
Aber es war jetzt nicht so, dass der Job keinen Spaß gemacht hätte, sondern man hat sich einfach...
Na, das also mit den Kunden in Kontakt zu sein und so weiter, das hat alles gut gepasst. Und durch die landwirtschaftliche Ausbildung habe ich im Lagerhaus auch ein bisschen was gewusst und so. Na, das hat schon gepasst, aber auf Dauer erfüllend wäre es nicht gewesen, dort im Geschäft zu stehen.
Was ist jetzt das Erfüllende?
Das Erfüllende ist vor allem das Wechselspiel von ganz typisch benediktinisch von Arbeit und Gebet. Das Gebet einmal prinzipiell an erster Stelle zu sehen, nicht im Sinne eines, weiß ich nicht, Zeitvertreibs oder so, sondern wirklich das Gebet als ein Dasein vor Gott, das wir Benediktiner wirklich als ein Gebet für die ganze Welt verstehen. Also man kann das vielleicht zu einem Gegenspiel darstellen. Im Chorgebet beten wir die Psalmen, die alle Lebensregungen des Menschen beinhalten, und so halten wir die Welt vor Gott präsent und durch unser Gebet auch ein Stück weit Gott in dieser Welt präsent. Und von dem geleitet dann in die Arbeit zu gehen, das Erfüllende sicher auch, Menschen in schwierigen Situationen zu begleiten. Wir haben in St. Peter einen Friedhof, wir haben Begräbnisse, es gibt auch viele schöne Momente, Hochzeiten, Taufen. Es ist auch schön, in einer Gemeinschaft das Leben zu gestalten, den Glauben zu teilen. Ja, das erfüllt.
Darf ich die Frage stellen, wie schwierig ist dieses Zölibat?
Es ist immer wieder eine Herausforderung. Also man muss schon wirklich schauen, mit was umgebe ich mich, was, ja. Oder so anders formuliert nochmal, ich muss mich selber gut kennen und meine Bedürfnisse. Und dann schauen, wie kann ich mein Leben wirklich auf eine redliche Weise gestalten, so wie ich es auch versprochen habe. Ich denke, für Weltpriester, die in den Pfarren draußen leben, ist das viel schwieriger. Das Kloster bietet ein bisschen so einen Schutzraum. Erstens einmal durch das, dass ich nicht einsam lebe, sondern in Gemeinschaft. Das hilft auch schon über, ja, gewisse Dinge hinweg. Das Geregelte im Tagesablauf hilft mir zum Beispiel auch gut. Also jetzt nicht, dass ich mich ablenken lasse durch mein Tun, aber ja, Struktur im Leben zu erfahren. Und dann halt auch die Ruhe, die Stille im Kloster hilft da auch. Und wirklich sich immer wieder zu fragen, was habe ich versprochen, was will ich für mein Leben, warum kehrt es zu der Lebensform dazu? Gut, von den alten Mönchen herkommend muss man sagen, wir haben kein Zölibat im Sinne der Weltpriester, sondern wir haben ein freiwilliges Versprechen der Ehelosigkeit, wie das so schön heißt. Weiß man zwar nicht, was man heute darunter verstehen soll, aber ja, zumindest wir sind freiwillig diesen Schritt gegangen und ja, so glaube ich geht es dann immer wieder.
Ist wahrscheinlich leichter, wenn man es auch freiwillig macht, als wenn es quasi aufoktroyiert wird.
Na sicher, ja, auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz klar.
So, wir starten jetzt in diese Karwoche. Das ist man denkt immer, Weihnachten ist das größte Fest der Kirche. Nein, ist nicht, sondern Ostern ist es natürlich, die Auferstehung von Jesu Christi. Karwoche 2024. Mhm. Was würden Sie unseren Hörern gerne mitgeben?
Ostern wirklich als das zu erleben, was unserem Leben Sinn gibt. Weihnachten ist in der Wahrnehmung das Wichtigere. Das ist viel mit Romantik, mit Familie, mit Harmonie, mit Geschenken. Und Ostern wirklich bewusst zu erleben, wenn wir in die Welt hinausschauen, es gibt Krieg, es gibt Terror, Armut, Hunger und so weiter. Die meisten von uns, glaube ich, sind doch auf eine schönere Seite des Lebens gefallen, und da einfach wahrzunehmen, es gibt jemanden für uns, wir nennen ihn Gott, der dem Leid nicht ausweicht. Also das Christliche gibt keine Antwort auf das Warum des Leides. Es zeigt uns in Ostern, dass Gott denselben Weg geht. Also wir sind nicht allein in den herausfordernden Situationen des Lebens, der Welt. Und das würde ich den Hörerinnen und Hörern gern mitgeben, bewusst hinzuschauen. Was ist in dieser Welt los? Wie gehe ich damit um? Dränge ich das weg und denke mir, ja, mir geht's eh ganz gut? Oder kann ich sowas wie Empathie empfinden, Compassio, also Mitleid? Und dann sehe ich, es gibt Jesus Christus, der sich dem Leid der Welt gestellt hat. Und dann kann man aus christlicher Perspektive sagen, der nicht beim Leid stehen geblieben ist, sondern etwas Größeres gemacht hat, die Auferstehung. Das ist unsere Perspektive. Christlicher Glaube ohne Auferstehung trägt nicht, zumindest für mich nicht. Dann sind wir irgendwie so eine, weiß ich nicht, NGO oder keine Ahnung, also ein Sozialverein, das wir natürlich auch sind. Aber ohne die Perspektive der Auferstehung sind wir keine Glaubensgemeinschaft und auch keine Religion.
Bedeutet das so ein bisschen auch, eigentlich gibt es keine Freude ohne Leid? Also es gibt quasi keine Happiness, ohne dass man davor etwas dafür gemacht hat, dass man dafür gearbeitet hat.
Jein. Also ich glaube nicht, dass das Leid zwingend für die Freude notwendig ist, das glaube ich nicht. Aber ich kann mich in Momenten der Freude anders auf die leidvollen Momente meines Lebens beziehen. Also ich glaube nicht, dass der Kreuzestod Christi jetzt die Grundbedingung für die Freude der Auferstehung war, weil die biblischen Bilder auch eine andere Sprache sprechen, indem das von Anfang an das Leben an sich gut ist und es dann einfach eine Erklärung braucht, wie gehe ich mit dem Bösen oder mit dem Schlechten, mit dem Leidvollen im Leben um. Und da ist halt der Weg der Menschwerdung Gottes ein Antwortversuch, dass dann auch etwas Gutes wieder werden kann.
Können wir nochmal ganz kurz dieses Menschwerden Gottes erklären, so dass selbst jetzt dieser Morgenmoderator von diesem Denis Salzburg das versteht, was das bedeutet, wie das funktioniert.
Wie das funktioniert? Ja, das ist gut. Wir glauben, dass im Menschen Jesus Christus, der in der Geschichte geboren wurde, wir nennen das jetzt das Jahr Null, dass das nicht einfach nur ein Mensch war, sondern dass der Mensch vor allem etwas Göttliches an sich hatte, dass er ganz erfüllt war vom Geist Gottes, dass wir in ihm Gott selbst erkennen können. Gott, der an sich ja, kommend aus dem Judentum, etwas ganz Abstraktes ist, unvorstellbar. Du sollst dir von deinem Gott kein Bild machen, du sollst den Namen Gottes ja nicht einmal aussprechen. Und dieser Gott entscheidet sich unter Anführungszeichen, ein Mensch zu sein. Und das ist für uns Christen sichtbar in Jesus Christus, vorgezeichnet in den vielen Bildern des Alten Testamentes, die auf einen Messias hinweisen. Das Volk Israel sehnt sich nach dem Messias und ja, das sehen wir in Jesus Christus erfüllt.
Das ist aber auch cool, da freuen sie sich auf den Messias und dann bringen sie ihn um.
Genau.
Das ist ein Vogelwild eigentlich, oder?
Das ist die Spannung, die wir in den Evangelien wahrnehmen, vor allem auch im Johannesevangelium, weil die Messias-Vorstellung, zumindest kann man das, glaube ich, historisch irgendwie so sagen, eine andere war, wie sie sich dann erfüllt hat. Also der Messias kommt wie ein König und stiftet Heil, bringt Heil der Welt. Ja, das hat sich in Jesus Christus ganz anders gezeigt. Er ist kein machtvoller König, das haben wir am Palmsonntag ganz gut gesehen, weil da am Palmsonntag zuerst der triumphale Einzug in die Stadt Jerusalem, dem wahrscheinlich ja nur ein kleines Häufchen gefolgt ist, aber dann geht es ja sofort über in die Passionsgeschichte. Also ein König, ein Messias, der sich ganz bewusst ins Leid der Welt hineinstellt.
Das bedeutet jetzt für uns in der Karwoche, dass wir sagen, wir ändern es mal ein bisschen, weil bei mir es teilweise so ist, ich kann die Nachrichten im Fernsehen fast nicht mehr sehen, weil ich die Bilder dazu nicht aushalte. Das ist auch der Punkt, wo ich tatsächlich Radio schätze, weil man muss sich zumindest nicht anschauen und bekommt trotzdem alles mit, was momentan passiert. Aber dass man sagt, man befasst sich vielleicht auch mit dem Leid des Nachbarn, vielleicht auch mit dem Leid in der eigenen Familie, irgendwie Sachen, die nicht so funktionieren, wie sie sein sollten, die man lieber so wegdrängen möchte. Mhm.
Genau. Vor allem auch im eigenen Leben. Mal hinzuschauen, was sind die leidvollen Momente meines Lebens? Wo gibt's Dinge, die ich vielleicht nie klären konnte? Keine Ahnung, ich bin, weiß ich nicht, Mitte 60 und blicke auf meine Kindheit zurück. Diejenigen, die für das Leiden meiner Kindheit oder für die schweren Momente verantwortlich sind, sind nicht mehr da. Ich kann mich mit denen nicht mehr in Beziehung setzen, kann mich da nicht mehr versöhnen, aber da auch bewusst hinzuschauen. Und dann natürlich daraus, also nicht bei sich selbst stehen zu bleiben, sondern ja auch auf den Nachbarn, auf die Nachbarin zu blicken, auf all das, was uns heute wirklich tagtäglich begegnet. Und das, glaube ich, ist ja auch in unserer Stadt und in unserem Land nicht wenig.
Na, das stimmt. Und sich dann bewusst damit zu befassen, damit man dann quasi auch so selber am dritten Tage ein bisschen aufersteht und wenn man sich damit befasst hat, quasi wieder einen neuen Weg weitergehen kann.
Ja, und vor allem auch eine neue Perspektive für sein Leben gewinnt. Das möchte ja die Auferstehung auch aus christlicher Perspektive, dass wir nicht beim Leid und vor allem dann beim Tod stehen bleiben. Und das ist sicher die größte Herausforderung eines jeden Menschen, dass er sich irgendwann bewusst machen muss, es kommt mein letzter Tag, der ist unausweichlich. Aber ich kann von Ostern her, von der Auferstehung her, anders drauf schauen. Es endet nichts am Faktum Tod. Der ist da. Auch für jeden, der als Christ seinen Weg beschreitet, der Tag kommt. Aber ich kann aus der Perspektive der Auferstehung ganz anders erleben. Ich muss mir nicht selber das Heil machen oder ich muss mich nicht selber erlösen und befreien, sondern ja, ich kann da auf einen anderen vertrauen.
Dann Herr Prior in Spe, vielen Dank für Ihre Zeit.
Bitte gern.
Und vielen Dank für die, wie ich fand, sehr interessanten und auch mal hintergründigen Worte, wo ein bisschen mehr dahinter ist, als das, was wir sonst im Radio immer so ganz vorne bringen.
Bitte gern und dann eine gute Karwoche und alles Gute.
Vergelt's Gott und grüß Gott.
Grüß Gott.